NDR Info. Norddeutschland.
Mit Andreas Sperling. Schönen guten Tag. In der zurückliegenden Woche hat es grünes Licht gegeben vom Bundeskabinett. Grünes Licht für ein neues Wehrgesetz. Ein Wehrdienstmodell, das zunächst auf Freiwilligkeit beruht und das im kommenden Jahr mit einer Fragebogenaktion vornehmlich für junge Männer beginnt. Denn die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal. Ob die neuen Pläne zum Ziel führen, das wird sich dann zeigen. Kritik kommt auf jeden Fall auch von denen, die es betrifft. Von Jugendlichen, von Jugendverbänden oder zum Beispiel auch vom Bundesschülersprecher. Ich habe mit Marlies Muxfeld gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Landjugend in Schleswig-Holstein. Wie erleben Sie die Wehrpflichtdebatte unter Mädchen und Jungen?
Für uns kam die Thematik erstmal tatsächlich sehr überraschend. Man hat immer mal wieder was von dem Thema gehört, aber dass es dann doch so plötzlich so schnell vorangeht, haben wir tatsächlich nicht erwartet. Ich muss tatsächlich auch sagen, in unserer Mitgliedschaft war es bisher dadurch tatsächlich auch nicht wirklich Thema. Man hat mal was davon gehört, aber bisher noch nicht so wirklich Berührungspunkte damit gehabt. Was jetzt natürlich auch für viel Erschrecken sorgt, das Thema rückt auf einmal so schnell nahe, dass man sich ja doch ganz, ganz plötzlich damit befassen muss. Und das ist schon eine, ja, angespannte Stimmung, sag ich mal, weil man sich so ungehört fühlt als junger Mensch in der Thematik.
Welche Möglichkeit haben Sie denn oder haben die, die es betrifft, ihre Kritik dann auch an die heranzutragen, die am Ende entscheiden, also die Politikerinnen und Politiker?
Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich denke, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir als Landjugendverband nutzen viele von unseren Veranstaltungen, um Politiker mit einzuladen und dort auch ins Gespräch zu gehen und solche Thematiken, die uns betreffen, dann auch zu Wort kommen zu lassen. Das ist aber immer die Frage, kommen da die Leute, die wirklich Entscheidungsmacht in den Themen haben? Und wenn ja, hören sie uns richtig zu? Und das sehe ich in der Thematik aktuell tatsächlich nicht so. Ich denke, da sind junge Menschen einfach nicht gehört und haben wenig Möglichkeiten, überhaupt richtig an die Politik heranzukommen.
Wie sehen Sie es denn, dass diese aktuellen Pläne einen Unterschied machen zwischen Jungen und Mädchen?
Nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Wir leben in einer Gesellschaft, die den ganzen Tag von Gleichberechtigung spricht und davon spricht, Männer und Frauen auf eine Ebene zu holen. Und das ist dem Ganzen einfach nicht mehr entsprechend. Also ist meiner Meinung nach ein recht veralteter Ansatz. Und wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, dann müssen wir auch die unschöneren Dinge, wie zum Beispiel im Zweifel in den Krieg ziehen zu müssen, mit annehmen und nicht nur die positiven Aspekte.
Ja, würden Sie denn bei aller Kritik mitgehen, wenn man sagt, dass die Bundeswehr nun wirklich auf Vordermann gebracht werden muss, dass sie mehr Personal braucht, dass sie, das Wort ist ja auch gefallen, dass sie kriegstüchtig werden muss?
Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein Thema, an dem man arbeiten muss. Ich glaube, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist nachher da in einem Land dazustehen, was sich selber nicht verteidigen kann. Allerdings nicht auf dem Weg, der jetzt eingeschlagen wird.
Man könnte nun auch provozierend fragen, wie das zusammenpasst, dass Jugendliche mit 16, 17 eigentlich zu jung sind, um an einer Bundestagswahl teilzunehmen. Das dürfen sie ja nicht. Dass sie aber in dem Alter zur Musterung und eben auch zur Bundeswehr einberufen werden können.
Absolut. Das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zusammen. Es ist immer viel die Rede davon, dass junge Menschen nicht mehr politisch genug sind, sich nicht mehr genug mit Politik befassen. Das sehen wir im Landjugendverband tatsächlich ganz anders. Wir arbeiten mit ganz vielen jungen Menschen zusammen, die sehr politisch interessiert sind und die auch viel politische Meinung haben. Und daher sollte die auch gehört und mitbeachtet werden. Und jetzt gleichzeitig zu sagen, okay, eure Meinung ist politisch nicht gefragt, beziehungsweise ihr könnt sie nicht durch Wahlen darstellen, aber ihr dürft für uns in den Krieg ziehen, ist einfach ein Widerspruch in sich.
Wie groß ist denn die Kriegsangst bei jungen Menschen, die ja auch genau verfolgen, was zum Beispiel in der Ukraine passiert?
Ich glaube, aktuell sehr gemischt. Zum Anfang des Ukraine-Kriegs war es ein sehr, sehr großes Thema auch bei uns im Verband. Wir haben viel darüber gesprochen, viele Meinungen und Ängste dazu ausgetauscht. Aktuell rückt das Ganze so ein bisschen ab. Es ist Teil des Alltags geworden, so gruselig es auch ist. Es ist aber gleichzeitig auch einfach noch zu weit weg von einer Lebensrealität. Wir leben in einem Land oder in Europa, in dem wir ohne Grenzen reisen können und absolut frei sind in unserem Leben. Gerade als junge Menschen stehen uns eigentlich alle Türen offen. Und ich glaube, da rückt das Thema manchmal ein bisschen in den Hintergrund, weil es einfach gar nicht so da ist und weil es auch viel in den Medien einfach schnell zurückrückt, gerade was Medien betrifft, die junge Menschen konsumieren.
Der Bundesschülersprecher Quentin Gärtner spricht aber auf jeden Fall von einer verunsicherten Generation. Er spricht sogar von einer Gefahr für die psychische Gesundheit. Sehen Sie das auch so?
Ich denke auf jeden Fall, dass wir eine Generation sind oder auch die nächste Generation, die jetzt heranwächst, sich mit immer mehr Thematiken auseinandersetzen müssen, die auch Angst machen. Und das einzuordnen ist natürlich alles andere als leicht. Es sind immer mehr riesige Themen in den Medien unterwegs und auch generell in der Welt unterwegs, die einen betreffen. Und das einzuordnen ist natürlich alles andere als leicht.
Sagt Marlies Muxfeld, sie ist Vorsitzende der Landjugend in Schleswig-Holstein. KI spielt ja inzwischen in fast allen Lebensbereichen eine besondere Rolle. Auch in einem Hamburger Schwimmbad wird täglich mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet. Mit KI-Bademeistern. Die schicken der Rettungscrew am Beckenrand Warnungen und Alarme. Das Hamburger Billbad hat die Technik jetzt seit rund 9 Monaten im Normalbetrieb und ist damit deutschlandweit eines der ersten mit KI-Unterstützung. Wie gut die digitalen Schwimmmeister im Badealltag schon helfen, das hat sich Tim Dietrichs angesehen.
Und versuch, am Anfang ein bisschen tiefer zu tauchen. Dann kommst du mit dem Popo später wieder hoch.
Und blubbern.
Genau.
Langsam,
ganz langsam. Du machst das richtig toll, das sieht schon richtig gut aus.
Für solche Tipps und einfach mal ein lockeres Gespräch mit Badegästen hat Schwimmmeister Ben Matzek inzwischen auch mal Zeit. Seit 8 Monaten werden im Hamburger Billebad KI-Kameras eingesetzt. Klein, unauffällig, unter der Hallendecke. Ben Matzek war zunächst skeptisch.
Natürlich hat man am Anfang ein mulmiges Gefühl und denkt, warum soll eine KI jetzt hier eingesetzt werden? Soll die KI mich ersetzen? Aber die KI kann nicht retten. Das müssen immer noch wir machen. Das heißt, wir können nicht wegrationalisiert werden, sondern die KI hilft uns und begleitet uns und unterstützt uns.
Durchschnittlich 5-mal pro Tag schlägt die KI Alarm und sendet eine Benachrichtigung an die Smartwatches, die die Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister am Handgelenk tragen. Einen echten Notfall gab es seit dem Einbau zum Glück noch nicht. Die digitalen Bademeister bewusst übervorsichtig programmiert, damit kein Unfall durchrutscht. Das Rettungsteam testet die Technik regelmäßig mit simulierten Badeunfällen.
Kannst einmal hier vorne mit rein. Denk dran, schön lange Luft anhalten, nicht bewegen. Und jetzt versuchen wir es mal.
Nach 20 Sekunden am Boden.
So, damit haben wir den Beckenalarm ausgelöst. Ich habe den angenommen, dass die Kollegen jetzt nicht extra noch Bescheid bekommen. Aber wir sehen, die KI funktioniert. Diese KI kann Leben retten.
Test also bestanden. Kleine Macken hatte die künstliche Intelligenz aber in den ersten Monaten dann doch noch.
Am Anfang hat die KI den Saugroboter nicht so wirklich erkannt, sondern hat gedacht, dass der Saugroboter eine Person ist, die hier am Schwimmen ist, nachts um 2:30 und hat dann den Alarm ausgelöst, weil der Saugroboter, wenn er fertig ist, natürlich seine Arbeit einstellt und irgendwo stehen bleibt.
Ein Fehler, der im Herzstück der KI, einem kleinen Serverraum neben der Schwimmhalle, passiert sein muss. Die Bilder der neuen Kameras werden hier lokal verarbeitet, automatisch analysiert und nach 15 Sekunden gelöscht, so der Hersteller. Eine Technologie, die zwar für ein zusätzliches Sicherheitsgefühl sorgt, aber auch die ein oder andere Frage zum Datenschutz bei den Badegästen offen lässt.
Grundsätzlich bin ich da super kritisch, was das angeht. Aber ich denke mir, das sollte man bestimmt, wenn man will, auch technisch in den Griff kriegen. Und wenn man sowas dann einsetzt, dann da, wo es eben Leben retten kann.
Ich finde es richtig gut. Es ist eine super Unterstützung für die Bademeister. Es sind einfach viel mehr Augen, die uns beobachten können und mir auch das Gefühl von Sicherheit geben. Gerade wenn ich mit Kindern hier bin, klar versuche ich die zu beobachten und aufzupassen, dass nichts passiert. Aber ja, menschliches Versagen passiert immer. Und gerade Wasser ist so eine große Gefahrenquelle, dass ich das super finde, dass es ja, KI da oben jetzt gibt und die Bademeister unterstützt.
Mehr als 50.000 Euro hat der Einbau gekostet. Das Billebad ist das erste mit KI-Hilfe in der Hansestadt. In den kommenden Jahren sollen die digitalen Bademeister dann auch in den anderen städtischen Schwimmbädern installiert werden.
12.25 Uhr ist es jetzt. Gut 2 Wochen nach dem Tod einer 16-Jährigen am Bahnhof Friedland im Landkreis Göttingen ist der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Laut Staatsanwaltschaft steht der 31-jährige Iraker unter dringendem Verdacht, das Mädchen am 11. August vorsätzlich gegen einen durchfahrenden Güterzug gestoßen zu haben. Mehr dazu von Thomas Stahlberg.
In Geisleden sind nach wie vor Trauer und Entsetzen über die Tat groß, sagt Bürgermeister Janicki. In dem Ort war die Familie nach der Flucht aus dem ukrainischen Mariupol zunächst untergekommen vor 3 Jahren, dann aber nach Heilbad-Heiligenstadt gezogen, wenige Kilometer entfernt. Bürgermeister Janicki hat engen Kontakt zur Familie. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Das Gymnasium hat für die Familie gespendet. Der Kindergarten, in den die Brüder der Getöteten gehen, viele Menschen. Insgesamt sind bislang 12.000 Euro zusammengekommen. Das Geld soll der Familie zugutekommen, um die Beerdigung der 16-Jährigen zu bezahlen. Das Begräbnis ist für den 18. September in Heilbad-Heiligenstadt geplant. Die Familie sei sehr dankbar für die Spenden und hoffe, dass der Täter eine gerechte Strafe bekomme, sagt Janicki. Es habe große Unruhe gegeben im Ort, viele Gerüchte. Die AfD habe versucht, das Thema für sich auszuschlachten, sagt der Bürgermeister. Der Asylantrag des mutmaßlichen Täters war abgelehnt worden. Der Iraker hätte seit März abgeschoben werden können. Niedersachsens Innenministerin Behrens hat angekündigt, den Fall aufarbeiten zu lassen.
Tschüss und auf Wiedersehen bis 2028 oder noch etwas später, heißt es derzeit für Schloss Gottorf in Schleswig. Das Hauptgebäude wird von der kommenden Woche an umgebaut. Die Ausstellungen dort sollen moderner und barrierefrei werden. Und dafür nehmen die Landesmuseen in Schleswig-Holstein 45 Millionen Euro in die Hand.
Ja, also jetzt wird es Wirklichkeit. Was jetzt über Jahre geplant wurde, tritt jetzt ein.
Und was lange währt, wird endlich gut, hofft der Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen, Thorsten Sadowski. 13 Jahre lang wurde geplant. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Frank Zarb, Sprecher der Landesmuseen, steht vor 4 Stufen.
Der historische Rundgang beginnt da vorne, ist also erst wenige Meter alt und schon steht zum Beispiel ein Mensch, der mit einem Rollstuhl kommt, vor der Situation, hier in unsere wunderbare gotische Halle nicht reinzukommen. Und von diesen Barrieren haben wir leider viel zu viele.
Auch für geübte Wanderer ist der Rundgang nicht rund, sondern in Wahrheit ein Labyrinth aus Treppen, Zwischenebenen, Sackgassen. Und die Reihenfolge der Exponate ist auch eher ein Ergebnis von hat sich so ergeben.
In Zukunft wird man im Erdgeschoss, wird man in die Archäologie einsteigen. Wir denken Kunst- und Kulturgeschichte und Archäologie in einem Verlauf.
Das bedeutet, die Landesgeschichte wird künftig ganz von Anfang an aufgerollt, mit besonders nachgefragten Exponaten, die im Moment noch im 3. Stock untergebracht sind.
Wir stehen hier im Archäologischen Landesmuseum in einer der erfolgreichsten und wichtigsten Ausstellungen in der frühen Kaiserzeit. Jeder Besucher von Schloss Gottorf kommt und fragt, wo bitte geht's zu den Moorleichen? Diese Vitrinen sind vor vielen Jahren mal das Nonplusultra gewesen.
Sie können heute nicht mehr sagen, hier haben wir eine Vitrine, wir beschriften das und liebes Publikum, dann schau es dir an und dann bist du informiert. Es gibt heute ganz andere Anforderungen an Vermittlung. Sehr viel Geld muss dafür in die Hand genommen werden, um das umsetzen zu können.
Wofür die 45 Millionen Euro nun nicht mehr reichen, ist der ursprünglich geplante gläserne Erweiterungsbau für Ticketverkauf und Shop mit Aufgängen zu den Ebenen, an dem sich die Geschmäcker allerdings auch schieden.
Er sollte Publikumsempfang darstellen, er sollte die Zuwegung zu den einzelnen Ausstellungsetagen herstellen und das muss jetzt im Gebäude untergebracht werden.
Somit wird seit 6 Monaten erneut umgeplant. Auch deshalb ist das Gesamtkonzept noch nicht zu Ende geschrieben. Nicht enthalten ist zudem eine energetische Sanierung.
Also wir schauen das an, aber wir heizen hier mit Gas. Das war vor einigen Jahren noch gut, mittlerweile ist das weniger gut. Aber dafür reicht die Fördersumme nicht aus. Was wir hier machen, ist eine maßgeschneiderte Modernisierung.
Am Sonntag können nun alle Interessierten noch einmal einen Blick auf das alte Schloss Gottorf werfen.
Es gibt Kurzführungen, es gibt Vorträge, also wo auch der Architekt Tristan Kobler kommen wird, unter dem Titel An Gottorf muss man glauben. Das tun wir beide, Herr Kobler und ich. Und dann werden wir dieses Glaubensbekenntnis dort einmal vorlegen und auch erläutern, wo die Herausforderungen liegen bei diesem Projekt.
Geöffnet bleiben danach nur die Nüdermhalle mit dem 1700 Jahre alten Ruderboot, der Kreuzstall mit Sonderausstellungen und bis zur Winterpause Barockgarten und Globushaus. Ab dem Frühjahr öffnet dann auch wieder die Galerie der klassischen Moderne der Stiftung Horn, deren Sanierung bereits läuft.
Herr Axel Kröske über die Sanierung von Schloss Gottorf in Schleswig. Und wer noch ein letztes Mal Schloss Gottorf vor dem Umbau erleben will, der kann das morgen tun von 11 Uhr an. Der Eintritt ist frei.